Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 350, heute mit Felix.
Hallo.
Und Markus.
Nebelmaschine.
Was? Und? Nebelmaschine? Ja, ist ganz neblig hier draußen.
Nee, das war auch noch was anderes. Ja, kommen wir später.
Und meiner einer, ich bin Ingo. Hallo.
Hallo.
Und wir sind heute live. Live aus Hamburg. Live.
Und in Farbe. Und bunt.
Und bunt. Wir sehen uns untereinander.
Wir sehen uns tatsächlich.
Wir sehen uns nicht, nur das kriegen wir manchmal ja auch hin. Wir könnten uns sogar anfassen.
Oh. Keine Sorge, liebe Felix, dich auch noch anfassen.
Okay, einmal anfassen. Okay, alles klar. Also die Sendung,
fühlt sich gut an.
Ja, die Sendung wird super. Jetzt schon.
Genau. Das einzige Problem ist, wir haben nur eine Stunde Zeit.
Wir haben doch keine Zeit.
Ja, okay, genau.
Dann machen wir jetzt schnell durch.
Deswegen skippen wir heute ein paar von unseren Standardkategorien und müssen auch gleich einsteigen hier in diese Sendung und fangen mit der Kategorie Tote der Woche an.
Ja.
Was haben wir denn?
Wir haben einen Toten der Woche, auch nur einen. Ja, einen.
Ja?
Genau, und zwar die biometrischen Daten, die der WorldCoin gesammelt hat. Was? Sam Altman muss alle die biometrischen Daten abgeben, weil das Bilder... Das Bayern Landesdatenschutzamt, die sagt, dass sie es machen müssen.
Die Bayern wollen Sam Altman sagen, dass er Dinge löschen muss.
Ja, genau. Ja. Also, genau, die gespannt. Bayern sagen, das kann sie machen, Datenschutz und so, muss er löschen.
Und da sagt Sam, mach ich.
Der hat, glaube ich, nicht drauf reagiert. Überraschenderweise.
Surprise.
Du hast hier aber auch eine Euronews,
beste Seite.
Ich, yeah, ich weiß nicht, German genau. Watchdog Orders. German
ich hab's noch nicht Watchdog. Mal in der deutschen. Ich hab's noch nicht mal in der. Ja, ja, das ist ganz witzig. Schön.
German Shepherd Orders.
Ja, genau. Genau. Der deutsche. Deutsche Wachhund.
Genau.
Achtet da drauf, dass unsere Daten geschützt werden. Genau. Also, worum es geht. Diese WorldCoin, das war diese Kugel, wo dein Auge reinhältst und mit deine Iris einscannt. Wisst ihr noch? Das ist schon ein bisschen her.
Nee.
Gibt's immer noch.
Nein, okay.
Okay, also, müssen wir das wirklich nach vorne holen?
Ja, ja.
Okay, also folgendes. Es gibt einen neuen Shitcoin, ja.
Okay.
Der nennt sich WorldCoin. Ja, es ist natürlich kein Pump-and-Dump-Scheme, sondern diesmal geht es quasi darum, dass es deine Iris einscannt und dann deine biometrischen Daten für eine Verifikation oder sowas benutzt.
Okay, also quasi ein kryptosigniertes Kunstwerk daraus. Warte, das habe ich schon mal gehört.
Nee.
Verkauft es dir
kein NFT, ist kein NFT. Das gab's auch. Witzig. Zusetzen.
Kannst du hören.
Kannst du hören. Ja, egal. Jedenfalls. Wir haben diese Kugel, das sieht so aus wie so ein Fußball. Da guckst du rein, dann wird dein Auge eingescannt, aber es wird nur als Pattern oder sowas abgespeichert, als so weiß ich nicht genau, als so ein Gitter, also dieses AI-Zeug, Machine Learning, krass.
Das Ähnliche, was so wie Face ID auch dein Gesicht scannt.
Ja. Genau. Das wird quasi da eingescannt und damit sollst du dich dann weltweit identifizieren können, dass du kein Computer bist. Das können nämlich, Computer können keine Augen haben, deswegen geht es nicht.
Hä?
Habt ihr das nicht? Wir haben darüber 100%
wir haben darüber geredet.
Ja, oder noch länger. Ja.
Wir haben darüber geredet. Definitiv.
Das war nicht wichtig genug, dass ich mir das gemerkt habe. Den Scheiß jetzt mal ganz
so
gut.
Okay, jedenfalls. Die haben ja diese Daten gesammelt und laut europäischen Datenschutz geht es wohl nicht.
Ist es nicht erlaubt.
Kannst du nicht so einfach die Daten abspeichern mit Benutzernamen und Passwort dazu.
Okay.
Und deswegen sagt jetzt das das Bayern Landesdatenschutzamt oder Landesdatenschutzaufsicht sagt, wir müssen alles löschen. Geht so gar nicht. Ja.
Okay. Das haben die jetzt als Statement rausgebracht und verfolgen die das auch oder sagen
sie? Nee, ist fertig. Okay. Das haben die einfach mal gesagt.
Ja.
Ich weiß nicht, was da jetzt weiter passiert, muss ich sagen. Ist auch diese Euronews, die ist auf Englisch, deswegen kann ich da nichts gegen. ja, genau. Und ja, also ich fand halt diese News so geil, einfach weil das so komplett random von irgendeiner so einer europäischen Seite, wo du Deutschland nichts mitbekommst, ja. Und dass Bayern, wie gesagt, das geht nicht.
Also Bayern macht ja viele Sachen komisch, aber manchmal hauen sie auch was Gutes raus.
Ja, das stimmt, ja. Und dieser Sam Altman, das ist genau dieser eine Typ, der diese ganzen anderen obskuren Sachen gesagt hat. Ja. So irgendwie 5 Billionen Euro oder sowas braucht, um irgendwelche Fabs zu bauen, dass sie mehr AI-Shit bauen können und so. Das ist der gleiche Typ. Ist auch der gleiche Typ, der OpenAI-Typ ist als immer der gleiche Typ, ja.
Der Name ist eindeutig genug.
Ja, genau. Sam Altman. Ja, und der wird sich jetzt hoffentlich mal bei Bayern äußern dazu.
Ja, da wird der Angst haben. Total.
Ja, groß,
glaube ich,
Problem, ja.
Sofort.
Ansonsten muss er wahrscheinlich 50.000 Euro zahlen oder so.
Ich glaube, anders wäre, wenn die sich jetzt bei der EU beschweren und das über die EU irgendwie eine Möglichkeit gäbe, da Druck zu machen, dann sähe das vielleicht anders aus.
Machen sie aber nicht.
Aber
vielleicht. Wer weiß.
Ja. Okay.
Das war das.
Aber
das war der Tote. Das heißt, alle Daten, die da jetzt gespeichert wurden von Bayern,
sind weg.
Für Bayern. Nicht, von bayerischen Staatsangehörigen. Die müssen jetzt alle gelöscht werden.
Okay. Haben wir auch einen Untoten der Woche?
Aber natürlich.
Ja.
Ich habe auch was mitgebracht. Und zwar einen absolut riesigen 43 Zoll CRT, das sind Röhrenfernseher. Wisst ihr vielleicht gar nicht mehr. Ja, genau.
Okay.
Also bevor es diese flachen Bildschirme gab, gab es dicke, große. Ja.
Mhm, genau.
Und davon ist einer kaputt gegangen?
Nee. Sie haben ihn aus Japan gerettet.
Wie gerettet?
Sie haben ihn...
Der stand irgendwo auf dem Dachboden, oder?
Quasi, ja, in so einer richtig alten Wohnung. Und dort haben sie ihn quasi rausgerettet. Und das war der letzte... 242 Zoll CRT Fernseher dieser Generation oder sowas. Das eins der quasi der ultimative. Und das war riesengroß. Und zwar, leider ist der Link jetzt kaputt, aber ich kann ihn mal rausholen.
Okay, vielleicht gibt es einen zweiten davon.
Genau, und dafür gibt es auch ein Video, wo sie ihn quasi beschreiben, wie sie ihn gerettet haben und so, wie sie ihn dann quasi aus Japan ausgeschifft haben in die
das
USA
jetzt
rein.
Das wäre gerade meine nächste Frage. Ja. Wer hat den gerettet und wie haben sie ihn transportiert?
Ja.
Ist er mit dem Flugzeug geflogen?
Ja, genau. Okay. Der muss dann ja auch ganz vorsichtig behandelt werden. Das ist ja ein riesiges Glas-Ding, ja, und da haben sie sich ganz viel Mühe gegeben.
Spannend.
Genau, und ich versuche mal die richtige News.
Ich weiß zwar nicht, warum man... Ja, für irgendein Museum oder so.
Ja, so 45 Zoll. Das ist noch 3
noch
Zoll
größer.
Noch größer. Kein 42 Zoll, sondern 45 Zoll. Ich verlinke das hier nochmal. Genau, das war ein Retro-Gamer und dann können sie quasi, weiß nicht, was sie dann spielen, Frogger oder sowas spielen sie dann.
Spielen sie sein Super NES einfach anschließen und dann geht's los.
Aber dann muss man die alten Games auch nicht mehr optimieren für die neuen Monitore, sondern man kann sie so spielen, wie sie waren.
Ja.
Das ist schon...
Nee, es ist schon geil. Also wenn du quasi mal CRT diese alten Spiele gespielt hast und auf ein LCD, das ist ein Unterschied.
Ja.
Weil ja die Sachen viel mehr verschwimmen und dann quasi ein anderes Bild abgeben, als das Original war.
Und das war früher besser.
Alles war früher besser.
Damals war alles besser, ja.
Ja, natürlich.
Und also das war auf jeden Fall ein ganzes Stück besser. Und sie sagen, dass der letzte 45 Zoll Fernseher auf der ganzen Welt, den sie gefunden haben.
Wahrscheinlich gibt es noch irgendwo CRTs, aber eben nicht so groß.
Genau, also der hat 440 Pfund, was 220 Kilogramm ist, gewogen.
Tragen Sie dies nicht alleine, es könnte Ihre Bandscheibe schädigen.
Das ist die Frage, wie Sie das damals irgendwie transportiert haben. Wahrscheinlich hat es trotzdem einer einfach unter den Arm genommen und...
200 Kilo sind
einfach mal durch die Gegend
gehen. Ja, früher waren die Fernsehtechniker einfach auch noch stärker.
Ja, ja, die hatten noch richtig Muckis. Heutzutage jammern die alle.
Ja, genau. Und das waren sie, der Untote, also er ist fast gestorben, wurde dann quasi aber gerettet von diesen Leuten, die jetzt damit spielen. Wahrscheinlich.
Mal gucken, wie lange noch.
Für immer, der wird für immer repariert. Weil das der letzte ist, kann doch nicht sein jetzt.
Ja, aber irgendwann findest du ja gar keinen mehr, der irgendwie noch so alte Röhrentechnik...
Dann bist du derjenige, der diese alte Röhrentechnik reparieren kann.
Markus hat mir eine Röhre gezeigt gestern.
Oh ja, ich habe eine Röhre dabei.
Was für eine?
Ja, so eine kleine, so eine Audioverstärkerröhre.
Ja.
Also er weiß noch nicht, wofür die ist und er wollte eigentlich jemanden suchen, der sich damit auskennt.
Nicht eigentlich, ich bin dabei.
Tatsächlich. Okay.
Also falls ihr am Kongress seid und uns zuhört.
Und was und über Röhren wisst, ich hätte Fragen.
Ja, Markus hat eine Röhre dabei und will wissen, wofür man die braucht.
Das ist ja cool, dass ich mir jetzt angucken kann, was du dabei hast.
Ja, genau, unsere Hörer nicht. Also verlier lieber kein Wort drüber, weil es könnte Anwesenden verwirren.
Naja, wir haben ja heute schon über Kapitelmarken und geredet, dass man da auch theoretisch auch extra Bilder reinmachen könnte.
Oh ja.
Vielleicht sollten wir dann...
Sollen wir mal schnell ein Dokumentationsbild machen?
Ja, 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 genau. Er hat noch sechs Monate Garantie.
Gehabt.
Ja, wenn Liefertag vom Händler eingetragen wurde. Wurde leider nicht.
Ach, wurde noch nicht. Dann tragen wir einfach heute ein.
Ja.
Aha, perfekt.
Zack, 6 Monate Garantie. Zack. Beim Hersteller, den es leider nicht mehr gibt.
Keine Ahnung.
Hoges.
Welchem?
Ja, keine Ahnung. Das macht wahrscheinlich. Weiß ich nicht.
Ich habe auch schon gesagt, er soll zu irgendeinem. Also wahrscheinlich ich findet man hier auch
Audio,
Leute,
die sich wahrscheinlich so ein Audio-Shit. Ja. So ein Audio-Shit ja, wahrscheinlich. Ja. Darf man die anfassen?
Ja. Ja. Ich vermute sogar, dass die ich da mitgebracht habe, kaputt ist.
Oh nein.
Weil ich hatte halt einfach eine gegriffen und die nicht aus dem Schächtelchen rausgeholt. Für die Hörer, ich habe das Original-Schächtelchen um die Röhre drumherum. Und die sieht durchgebrannt aus, wenn ich das mal so ganz leidenhaft sagen will.
Oh, das ist eine SEL-Röhre. Das ist ja geil. Weißt du, wie lange die Firma schon nicht mehr gibt, hey. Ja, aus SEL ist SEL Alcatel, danach Alcatel SEL, danach Alcatel Lucent und danach Nokia gewonnen. Toll, oder?
Unnützes Wissen. Unnützes Wissen für 300.
Ja, das war echt super.
Mhm. Okay.
Okay.
Also wir sind uns ziemlich sicher, dass es das Ding nicht mehr gibt.
Doch, haben
also,
wir.
Also, ja.
Das Ding gibt's noch.
Die nicht mehr gebaut werden.
Ja, gebaut
die
werden,
Frage,
ja,
die ich klären möchte, ist, kann man damit noch was Lustiges machen oder ist das einfach Briefbeschwerermaterial?
Das ist leider nicht schwer genug.
Vielleicht können wir aber auch einfach mal das vermastodieren nachher noch und
vielleicht
da sagen
wir jemanden.
Oh ja, auch eine Variante.
Wer kennt sich damit aus?
Gibt bestimmt auch so Audio-Leute hier. Ja, das ist bestimmt so ein Audio-Dingens.
Du meinst, hier gibt es Audio-Leute, wo wir gerade sitzen?
Nee, ich machen mir, nur so.
Die machen, genau, das sind so
IT-Audio-Leute. Ja, das ist kein echtes Audio.
Die haben mit UKW und so nichts.
Nee, die können das gar nicht mehr.
Wobei. Ganz am Anfang, als ich auf dem Kongress war, waren tatsächlich auch ziemlich viele UKW-Radio-Audio-Leute immer da.
Okay.
Ja.
Damals.
Genau. Ja.
Schön.
Aber finden wir bestimmt raus.
Okay, alles klar.
Wir müssen zu den Untonen, genau. Wir dürfen uns nicht
wir
so
haben
verrennen
doch keine
wie sonst.
Zeit.
Wir haben keine Zeit. AI, komm, AI der Woche.
Okay, AI der Woche. Markus darf heute.
AI der Woche ist, dass es keine AI Hypewelle am Kongress gibt. Das ist wirklich angenehm. Im Gegensatz zu der Welt da draußen, es ist kein Hype hier.
Ja.
Klar, man spricht drüber, es ist natürlich irgendwie Thema, aber es ist nicht so omnipräsent und alle stürzen sich drauf und es wird nicht so glorifiziert und
auf der
das
einen
ist
Seite
einfach
ist
ein wesentlich nüchterner Umgang
genau,
damit.
Auf der einen Seite ist es schon Commodity, ne? Alle machen sowieso ChatGPT, da muss man nicht mehr groß drüber reden.
Ja.
Und aber auch bei den Vorträgen und naja, und hier wird nichts verkauft, ne? Also
ja,
es
das hilft natürlich auch, ja.
Wenn hier jetzt irgendwie Stände von irgendwelchen Firmen wären, die dir irgendwas andrehen
dann
wollen.
Dann muss der AI dazu sagen.
Dann würde das an jedem Stand irgendwie rumblinken.
Ja, wobei, wenn das hier zielgruppengerechte Kommunikation dann wäre, auch wiederum nicht, weil die Leute hier ja gar nicht drauf stehen. Also wenn dann jemand einen guten Stand gebaut hätte, würde er das nicht
tun. Ja, aber aber es gibt viele schlechte Stände.
Ja,
und
genau.
Das ist das Problem, dann würden sie nämlich trotzdem kommen, würden denken, was mögen die Jugend von heute? AI.
Plus, die haben ihre Standardkommunikation, die würden nicht für den Kongress eine extra...
Ah, komm,
je nachdem,
doch, natürlich,
wie gut,
das ist so ein spezielles Segment, also das ist, wenn da Profis...
Ja, aber guck mal, was haben die Leute irgendwie 3,50 für ihr Essen und ist fertig.
Sind wir mal froh drum, dass wir keine Stände von irgendwelchen Firmen hier haben.
Gut. Nee.
So also viel zu AI, weil sonst haben wir keine Zeit, müssen weiter.
Ach so.
Wir sind so schnell in der Zeit, jetzt können wir noch ein bisschen über AI reden.
Ich habe tatsächlich einen KI-Vortrag habe ich gesehen, aber da ging es eher darum, um KI-Modelle in der Wissenschaft zu reglementieren oder zu sagen, wenn ich schon was verbreite, oder selbst egal, ob es jetzt mit Open Data ist oder tatsächlich auch ein Modell trainiere, dass das dann nicht fremd benutzt wird für irgendeinen Zweck, für den es eigentlich nicht gedacht
war. Zum Beispiel Waffen.
Ja, oder das Beispiel war... du trainierst ein Modell drauf zu erkennen, ob jemand Depressionen hat oder nicht. Also medizinischer Fall.
Mhm.
Und dann nimmt dieses trainierte KI-Modell jemand in einem Bewerbungsgespräch,
Entschuldigung, der hat Depressionen, den wollen wir auf jeden Fall nicht.
Genau, den wollen wir nicht.
Okay,
ja, um sowas zu verhindern, Also darüber gab es einen Vortrag, den kann ich nochmal verlinken.
Quasi aber das Lizenzierung war, von diesen Modellen.
Ja, oder? Aber selbst wenn es Open Data ist, dass du irgendwie rantacken kannst, nee, es darf eben nur für dies oder jenes verwendet werden.
Wie Open
das,
Data, bis auf die Leute, die blöd sind.
Wie das dann, ja, wie das man das dann enforcen will, dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht, aber darum ging ein Vortrag, fand ich ganz spannend. Das war aber tatsächlich das einzige Mal, dass ich jetzt irgendwie irgendwas mit KI gehört habe, hier größer auf dem Kopf.
Ja, eben, das ist dieser nüchterne Umgang, von dem ich spreche. Ja. Das ist einfach. Es ist da, es ist natürlich, alle nutzen es mehr oder weniger oder alle sind sich darüber bewusst, was es auch ist. Genau. Und das, damit ist gut.
Ja, alle verstehen, wofür es gut ist und vielleicht, wofür es auch nicht gut ist. Ja. Und dass es für viele Sachen nicht gut ist und für ein paar Sachen schon funktionieren kann. Ja. Das ist ja schon okay.
So, dann überspringen wir heute die News, weil das machen wir dann in der nächsten Sendung wieder. Es ist einfach nichts passiert. Ich meine, wir waren
was
ja alle.
Was ist passiert? Nichts passiert.
Nichts ist passiert. Wir waren ja alle im
Weihnachten gewesen,
Weihnachtsurlaub bei den Familien. Keine Ahnung, der ein oder andere musste irgendwie Computer fixen,
war
Telefone.
Irgendwie, war irgendwie Heartbleed oder so ein Scheiß wieder.
Nee, ist Gott sei Dank.
Okay, alles klar.
Es ist Gott sei Dank nichts Großartiges passiert.
Keine,
ne?
Musste zurück in die Firma, um irgendwie einen Shit zu reparieren. Musste updaten. Ist irgendwie irgendwas kaputt gegangen oder so. Bestimmt irgendwelche Firewalls, die wieder in den Arsch gegangen sind oder so. Das war die ganze Zeit.
Sehr ja, gut. Aber es war jetzt nichts Großartiges. Ne? Letztes oder vorletztes Jahr, irgendwann war doch, war wo zwischen Weihnachten, Neujahr.
Da war irgendwas, ja. Und alle waren voll aufgeregt, aber das war dann doch nicht so schlimm oder so. Das war einfach das Gleiche.
Könnt ihr nachhören in der Sendung dann. Gut, dann kommen wir zu unserem Hauptthema dieser Sendung, nämlich der Kongress der 38C3.
Ja.
Yep. Und wir würden einfach mal sagen, was wir schon gesehen haben. Gut, es ist erst Tag 2. Ja. Es fühlt sich schon ein bisschen an, als wären wir schon eine Weile hier.
Als wäre vorbei auch fast.
Ja, das könnten wir schon.
Die Zeit rennt halt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich schon lange hier bin, aber ich habe Angst davon, dass es so schnell schon wieder vorbei ist.
Dass du alt wirst.
Keine Angst vorm Altwerden.
Ich glaube, es ist auch so, ne, du hast dich gerade am vierten Tag daran gewöhnt, wo du jetzt hingehen musst.
Ja, du weißt ungefähr, weißt du bist in dieser Halle und dann musst du nach rechts, dann kommst du raus. Ja, genau. Genau sowas. Ja. Soweit bin ich auch schon.
Weil das ist hier, also nur mal für die Leute, für die Hörer da draußen, die sich das nicht so vorstellen können. Hier sind irgendwie 13.000 Leute, ne? Es ist in der Nähe von der Messe Hamburg. Das Schöne ist, du fällst quasi aus dem ICE-Haltebahnhof raus, musst irgendwie 3 Schritte laufen und dann gestern stand man dann hier erstmal in langen Schlangen, bis man reingekommen ist. Aber ich habe in der Schlange tatsächlich schon die erste Person gesehen, die ich seit, ich glaube, 8, 9 Jahren irgendwie nicht persönlich getroffen habe. Oh, nice. Von dem her war der Einstieg schon ganz cool. Ja. Es ist ein Riesenareal, ein Riesengelände, überall blinkt es, überall ist es bunt. Hier sind jetzt hier viele Einhörner, die wir hier gerade um uns rum sehen. Es gibt auch ein paar Informationsstände, aber jetzt nicht von irgendwelchen Firmen, sondern eben von irgendwelchen NGOs,
ja, genau.
Von Projekten, Vereinen, ziemlich viele, genau, auch gerade im gesellschaftspolitischen Bereich. Das kann man sich alles angucken und dann hat man halt verschiedene Vortragssäle und es ist halt, insbesondere wenn man so zum ersten Mal hierher kommt, verwirrend. Also ich war jetzt ich war letztes Jahr jetzt auch nicht da.
Ja.
Und davor, dass der Kongress in Hamburg war, ist glaube ich auch so 7 Jahre oder sowas her, war ja lange Zeit in Leipzig. Und da hatte man sich natürlich an die Leipziger Wege irgendwie gewöhnt, aber hier jetzt wieder herzukommen, und dann haben sie ja auch umgebaut.
Aber es ist total schön. Also ich finde, das im CCH hat das viel mehr Charme.
Ja, das
als
hat den Flair wieder zurück.
Dadurch, dass man die nicht nur einfach Säle, also nicht so Messestrukturen hat, sondern Kongresszentrum und dieses historische Kongresszentrum, was so Halbebenen hat und diese Wege, dass man hier sich durchaus erstmal verlaufen kann und sich dann erst wieder rauskämpfen muss, das gibt dem Ganzen seinen besonderen Charme.
Ja, ich finde auch, das hat mir gefehlt beim Leipziger Kongresshallen. Ja. Dass einfach nur diese riesigen Hallen sind.
Genau, du hattest diese riesigen Hallen, die dann halt teilweise abgetrennt waren, wo dann irgendwelche Vortragssäle irgendwie so eingebaut worden und läufst dann halt.
Was so mega Gehalt hat und so. Ja, genau das.
Du läufst halt auf so eine abgetrennte Halle dann irgendwie zu. Das stimmt, es war, gefühlt war es auch kälter, ne?
Weiß
also
ich nicht.
Doch.
Ja, kann schon sein, dass hier richtig warm ist.
Hier
brauchst du keinen Pullover.
Mit dir stand ich doch bei diesem einen Vortrag, wo ich hinterher gesagt habe, meine Güte, also ich hab geschwitzt.
Ingo ist geschmolzen.
Ja, genau. Ja. Aber werde ich irgendwie, keine Ahnung, krank oder ist ja einfach, es war wirklich warm da in der Ecke. Und das war ging mir in Leipzig nicht an vielen Orten so. Ich meine, sie haben auch versucht, viele gemütliche Orte zu schaffen.
Ja.
Ich meine, du hattest in Leipzig diesen großen Food Court, was gar nicht so schlecht war. Hier verteilt sich es ein bisschen mehr. Und ja, es ist trotzdem arschteuer. Aber abgesehen davon, stimmt schon. Also ja, es ist gemütlicher
und
irgendwie.
Und das verläuft sich auch. Dass es verwirrend ist, das liegt, glaube ich, daran, dass es eben keine Veranstaltung ist, wo du nur, klar, du kannst in die Vorträge setzen, aber wo du nur einfach als Besucher gut zurechtkommst. Ich finde, der Kongress funktioniert am besten, wenn du die Interaktion genießt. Und das ist das, was man sich halt auch so ein bisschen erarbeitet, wo man sich mehr einbringen muss, damit es gut funktioniert. Dieses, dass die ganzen Eindrücke auf einen reinprasseln, kommt ja auch daher, dass so viel passiert, dass so viele Leute ihre Kommunikation ausleben und daraus Dinge entstehen. Ja. Und es geht einfach sehr viel, weil sehr viele isolierte Gruppen, nicht isoliert im Sinne von, sie lassen keinen anderen ran, sondern für sich allein arbeitende Gruppen da sind und da sehr viel passiert und man in sehr viel reingucken kann und alle auch sehr offen sind dafür, dass man reinguckt. Ja, ja. Und dann kann man einfach auch sehr viel mehr Eindrücke mitnehmen, als das sonst oft
so ist. Ja, das stimmt schon. Ja, also ich finde auch, das Gefühl, dieses Kongressgefühl ist besser, ein ganzes Stück besser sogar. Ja. Ja.
Genau. Ja, mich hatte auch irgendjemand, der zum ersten Mal hier ist, gefragt, wie gehe ich um, was mache ich eigentlich hier, was soll ich hier? Gesagt, egal, lauf einfach los, geh auf die Leute zu, du wirst überall nette Leute treffen, nicht irgendwie, also ich habe ja auch, als ich herkam, im Zug, okay, planst du jetzt mal irgendwie deinen Tag, aber schon nach dem Ankommen habe ich sie über den Haufen gespürt und gedacht, naja, das schaffst du sowieso nicht. Und läufst halt dann erstmal mit der erstbesten Person irgendwie über einen Kongress, man quatscht sich ein bisschen ab, was ist, geht hier ab, immer drüber laufen, sich orientieren und egal, wenn irgendwas schön blinkt irgendwo, keine Ahnung, die einen löten, die anderen hacken, die Dritten machen irgendwelche Kunst, ja, also es sind ja auch ziemlich viele Kunstinstallationen hier.
Ja, wir waren oben bei so einer Konsole, die gerade aufgebaut wurde, das sah schon richtig cool aus, ja.
Genau, was so eine Art Exit-Game mal werden soll, wo du irgendwie an so einem Kommandostand stehst und dann irgendwelche Rätsel lösen musst durch
Drücken.
Genau,
und hast irgendwas, wo du Wasser reinkippst und irgendwas, wo du was wählen musst und so, das war schon richtig cool, ja.
Ja, oder hier irgendwie dieses eine Klavier, was da irgendwie mit
Lochband betrieben wird.
Lochband, Polylux, geile Ahnung, sah genau. Sehr, sehr spannend aus.
Ein von Lochband gespieltes Klavier, ja.
Genau, das ist schon eine besondere Atmosphäre. Ja,
genau, und das ist halt wirklich so, du verirrst dich und dann kommst du halt bei sowas an. Ja, das ist schon richtig cool.
Oder man lässt sich einfach treiben und stellt dann nach 2 Stunden fest, Zeit verpufft.
Ja, und ich habe Hunger. Sehr unpraktisch.
Ja, es ist eine besondere Atmosphäre hier. Man kann sich verlaufen, es ist trotzdem gemütlich. Ja. Es gibt ein paar Ecken, die sind sehr voll, aber wir haben auch vorhin schon Ecken gefunden, wo es echt angenehm, nett war.
Ich finde es aber ehrlich gesagt nicht zu voll. Also ich habe das Gefühl, vor, weiß nicht, 5 oder 6 Jahren, wo es noch hier war, da war es voller an bestimmten Stellen und jetzt ist es okay voll. Also du kannst überall noch laufen.
Okay. Aber gestern am ersten Tag hatte ich an einigen Stellen schon das Gefühl, es ist zu voll, aber vielleicht war ich dann auch gerade so in dem Hauptstream drin.
Ja, das kann
das
sein.
So,
ja.
Jetzt verteilt es sich mehr, weil die Leute jede so
was gefunden haben, wo man sich dann auch hinsetzen kann oder quasi nicht die ganze Zeit unterwegs sein muss oder so.
Ja, oder sich Grüppchen gefunden haben, die Leute vielleicht auch gar nicht mehr alle einfach nach Saal 1 strömen, sondern jeder sein Ding macht, stärker. Ja. Genau, apropos Saal 1.
Genau, da wollte ich jetzt als nächstes hin, es gibt auch Vorträge hier tatsächlich, so ganz klassisch. Also man kann rumlaufen, mit den Leuten quatschen, du kannst überall hingehen, dich abnörden in, was weiß ich, egal welches Thema dich, glaube ich, interessiert. Ja. Du findest hier jemanden, mit dem du darüber diskutieren kannst. Aber es gibt auch ganz klassisch Vorträge.
Erzähl mir mehr.
Geht, dann du warst, glaube ich, tatsächlich, Felix, noch in Keim, ne?
Ja.
Ja, genau.
Das stimmt. Ach, warte, habe ich einen gesehen? Ich habe es in keinen
also
einzigen
und
Vortrag
rein. Wir haben tatsächlich schon ein paar geguckt. Und wir würden jetzt mal, auch wenn wir erst bei Tag 2 sind, ein paar durchgehen.
So eine Zwischenbilanz ziehen.
Ja, mach das doch einfach mal, genau.
Und wir fangen an bei einem, der sowieso, glaube ich, schon in allen News jetzt war, auch auf Heise und Co. trotzdem mit spannend war. Es geht um die Volksdaten.
Ja.
Volkswagen hat da so...
Volksdaten,
ja. Volkswagen hat also, so Daten verloren.
Ja, Ja, kann man so sagen. Also erstmal haben sie ja ganz kräftig gesammelt und dann haben sie es geschafft, eine Applikation nicht ordentlich abzusichern, sodass man in der Lage war, einen Heapdump zu ziehen von der Applikation. Und in so einem Heapdump steht halt alles drin, was die Applikation sich gerade so im Speicher behält. Und aus diesem Speicherabbild kann man dann auch Zugangsdaten auslesen. Was passiert ist, da waren dann die Zugangsdaten für ein AWS-Bucket drin.
Ja, und ist immer super.
Und nee, von super. Diesem AWS-Bucket konnten dann terabyteweise Daten, Logdaten abgezogen werden, die von den Autos von VWs zusammengetragen worden genau. sind. Mhm. Und da haben wir dann auf einmal von 18 Millionen Autos in ganz Europa, sowohl Benziner, Diesel als auch, also Verbrenner als auch E-Autos, die Bewegungsdaten. Und das ist natürlich ganz spannende Informationen. Und diese Bewegungsdaten nicht isoliert und anonymisiert, sondern in Verbindung mit den persönlichen Daten von ihren Nutzern. Sprich, Name. E-Mail-Adresse, Name, Geburtsdatum. Und dadurch, dass sie verknüpft abgelegt waren und man die dann auch schön aufdröseln konnte, sehr sensibel. Also exakte Positionsdaten, Bewegungsprofile. Und das hat der Vortrag auch sehr gut transparent gemacht, weil Volkswagen hat in der ersten Reaktion gesagt, das sind ja nicht so kritisch, die Daten. Nee, und der nicht. Vortrag hat dann sehr gut gezeigt, wie kritisch die eben doch sind. Ja. Und auch gezeigt, dass die Betroffenen eben nicht nur Hinz und Kunz sind, sondern auch Politiker, Journalisten, BND, also Geheimdienstangestellte, Verfassungsschutz, alle Polizeien Europas de facto, Vorstände von VW selbst auch. Also es bleibt spannend, was sich daraus jetzt noch so erwächst.
Irgendwelche auch tatsächlich von Volkswagen Sachen, geheime.
Ach ja, genau, das Versuchslabor in Skandinavien da oben.
Labore, genau. Weil sie dann gesehen haben, was ist die kälteste Batterie? Ja, die da oben. Da sind auch noch vier andere Volkswagen-Autos. Ja, und das ist nirgendwo eingezeichnet. Okay, das wird das schon sein da oben.
Ja, witzigerweise, bei dem Bayerischen Landesamt gibt es eine News, und zwar die Volkswagen AG und ihre Tochtermarken planen neuartige Datenverarbeitung in Kundenfahrzeugen. Vielleicht ist das, was sie gemeint haben. Oh, ich glaube nicht.
Oh je. Ja, also.
Genau. Zusätzlich haben sie auch noch gegen ihre eigenen AGBs verstoßen. Sie haben nämlich gesagt, dass sie die Daten pseudonymisieren und auch gekürzt speichern. Ne?
Haben sie nicht gemacht.
Nein. Und das mit dem gekürzt zählte tatsächlich nur für die Hälfte der Marken. Also Seat
das war
und
das
Audi
Kürzen,
haben das geschafft.
Für die Hälfte der Marken einfach.
Seat und Audi haben das offensichtlich geschafft zu kürzen. Und die anderen Marken, Skoda, VW selbst und wer ist dann noch, Seat, haben es nicht geschafft. Und das waren dann halt zwei Drittel der Daten.
Zwei Drittel der Daten gekürzt.
Und gekürzte GPS-Daten bedeutet auf 10 Kilometer genau. Und wenn du sie voll ausspielst, auf 10 Zentimeter genau. Und das ist ein leichter Unterschied.
Ja, das ist der Faktor. Sind wir zu spät?
Nein.
Näher dran.
Es geht nur um,
gut. Dass du es nicht aufisst oder so. Ich weiß nicht.
Gut.
Okay.
Genau, das ist der große Unterschied zwischen GPS-Daten kürzen und GPS-Daten nicht kürzen.
Mhm.
Und das dürfte auch noch zu einem Ärgernis für VW werden.
Hoffen wir.
Jetzt will man hoffen, dass auch der Datenschutzbeauftragte, der da in der Verantwortung ist, auch wirklich zu seinem Mittel zur Geltung bringt, um zu beweisen, dass die DSGVO eben kein zahnloser Tiger ist. Ich wünsche Volkswagen an und für sich nichts Schlechtes, aber wer so einen Mist baut, muss dafür auch einstehen und vor allem müssen wir für den Datenschutz auch mal zeigen, dass die drohenden Strafen, die da ausgelobt wurden, auch mal zur Geltung kommen.
Einfach.
Weil das ist die Signalwirkung, die die Wirtschaft insgesamt
braucht. Ich weiß aber schon, was passiert, das wissen wir alle. VW hat so wenig Autos verkauft dieses Jahr, da können wir jetzt gar nichts machen. Wir müssen jetzt erstmal Leute feuern und so.
Ja, oder ganz kostet 3,80 Euro.
Ja, genau. Bezahlt mal, was habt ihr in der Kaffeekasse? Gibt's einfach, ja, das ist schon okay, das geht klar. Ne?
Ja, was sicherlich mildernde Umstände bringen wird, das haben die auch in dem Vortrag lobend erwähnt, ist, dass Volkswagen vorbildlich reagiert hat. Auf
und sie
erst
verklagt haben, oder?
Nee, sie haben unmittelbar reagiert, sie haben nicht versucht, es runterzuspielen, sie haben haben mit Technikern gesprochen, es war nicht irgendwie eine Rechtsabteilung, die versucht hat, das abzuwiegeln.
Das ist schön.
Man hat so schnell wie möglich die Lücke, die den Download der Daten ermöglicht hat, ausgeschlossen. Mhm. Jetzt wissen wir ja aber, was für Daten da liegen. Und da müssen wir auch die Diskussion drüber führen, ist das wirklich notwendig, dass diese Daten da überhaupt da sind? Und wussten die Verbraucher alle, dass diese Daten in dem Umfang da liegen? Also von wie vielen Jahren? Also teilweise waren die seit 2020 erhobene Bewegungsdaten. Das ist schon empfindlich viel Zeug. Ja. Und das ist auch kein VW-alleiniges Problem, weil wie in den manchen Medienrezeptionen jetzt wiedergegeben wurde, das ist ein Datenleak bei VW. Ja, es war jetzt ein Datenleak bei VW, aber das Grundproblem ist, dass da ein riesen Topf von Daten aufgemacht worden ist, wo wirklich fragwürdig ist, ob der so notwendig ist und da nicht viel früher eine Verschlüsselung, mindestens eine Verschlüsselung
auf jeden Fall
der Daten. Besser eine Anonymisierung der Daten, weil wenn sie für statistische Zwecke diese Bewegungsdaten haben wollen, dann müssen die nicht personenbezogen über 18 Jahre hinweg vollliegen.
Ja, das stimmt wohl schon, ja.
Ja, und eben auch, dass man sie dann vielleicht löscht. Also ich meine, man kann ja vielleicht verstehen, dass sie für ein paar Wochen oder so diese Daten gerne hätten, dann ist es immer noch straffällig sozusagen, die Daten nicht verschlüsselt irgendwo abzulegen, sondern sie in einem Bucket zu haben, der einfach dann, wenn man User-Passwort hat, direkt auslesbar macht. Aber eben auch, dass man gar nicht so viele Daten sammelt. Ja, das Problem ist, alle Autos machen das. Alle seit 2018 haben eine SIM-Karte drin.
Ja.
Weil deswegen sammeln sie nicht automatisch ihre Positionsdaten. Die SIM-Karte ist ja dazu da, dass wenn die einen Unfall bemerken, sie automatisch einen Notruf absetzen können.
Korrekt. Aber die meisten Autos, die eben mit diesem E-Call-System ausgestattet sind, haben mittlerweile auch eine App-Anbindung. Das heißt, egal ob du dir jetzt einen Toyota, einen Hyundai, einen VW, Ford, was weiß ich, kaufst, ist es ja immer so, dass die Dinger immer online sind, dass du eine App zum Auto dazu kriegst und dann sagen kannst, okay, wo, liebes Auto, stehst du jetzt? Will ich dich vielleicht abschließen? Wie viele Kilometer hast du auf der Uhr? Also du hast ja so eine Companion-App mittlerweile zu deinem Auto dazu. Mhm. Und da hast du auch die Positionsdaten. Also ich habe das zu meinem Auto auch. Ich sehe das da auch drin. Und die Daten werden zumindest einmal ins Internet geschickt. Und wenn die schlampig damit umgehen und das in irgendwelchen Datenbanken speichern, dann bist du, also du bist da definitiv nachverfolgbar. Und das betritt nicht
trifft. Ich bin dagegen. Ich finde, die sollte es nicht machen.
Das wäre eigentlich, also die Konsequenz daraus wäre eigentlich, entweder diese Apps nicht zu benutzen, ja, da nicht zuzustimmen, aber dass die meisten...
Die machen es trotzdem.
Ja, das weiß ich nicht, aber du hast halt auch nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich hätte gern dieses Feature der App, ja, das andere Feature nicht. Ja. Also ich meine, ich muss nicht...
Das ist das Prinzip friss oder stirb.
Ja. Genau, du hast nicht die Möglichkeit zu sagen, du willst nur einen Teil dieser Funktion benutzen und eben nicht alle, ja, weil du sagst, okay, also auf die Positionsdaten würde ich gerne verzichten, dass ihr die über eure Cloud irgendwie speichert. Brauche ich nicht, aber keine Ahnung, die Funktion, das Auto aufzuschließen, abzuschließen, Fenster hoch und runter,
Klimaanlage
aus.
Das ist ja tatsächlich ein Feature, was viele Leute nutzen, glaube ich. Aus dem Schlafzimmer beim Aufstehen merkst du, draußen ist Frost. Klimaanlage, also in dem Fall dann Heizung an, damit die Scheiben frei sind und ich nicht kratzen muss.
Dass du selber nicht kratzen musst.
Ja. Genau. Also, dass man diese Funktion vielleicht haben könnte, aber die anderen, die man nicht haben will, ausschalten kann. Das wäre eigentlich mit einer Konsequenz daraus, das müsstest du eigentlich fordern, da müssten wir eigentlich alle aufstehen und sagen, okay, wir kaufen euren Scheiß nur noch, wenn ihr sowas anbietet und uns entscheiden lasst an der Stelle.
Ja, aber es gibt ja keine Entscheidung oder so, also kannst du ja quasi nicht entscheiden, weil alle genau den gleichen Shit machen.
Nee, interessant wird aber, ob es hier neben der DSGVO-Geschichte nicht vielleicht auch eine Zivilklage und dann in dem Fall eine Sammelklage Betroffenen geben kann. Das hat man bei anderen Diensten gesehen, wo es diese Sammelklagen gibt. Bei Erfolge bin ich jetzt gar nicht im Bilde, aber zum Beispiel wurde Facebook ja auch verklagt über eine Sammelklage. Mhm. Mal schauen.
Ja, meine Vodafone-Sammelklage-Anschluss, der läuft auch noch. Okay. Mal gucken, ob da was rauskommt. Aber ich bin auch dafür. Also warum nicht? Ja. Warum soll das nicht funktionieren? Also es ist schon krass einfach. Ja. Ich hatte da noch was verlinkt. Ah, jetzt verschoben. Ah, genau. Und zwar der XKCD zur GPS-Präzision. Wir sind ein bisschen dran vorbei, aber ich habe es trotzdem rausgefunden. Der beschreibt gut, wie viele Nachkommastellen was bedeutet bei GPS.
Ja.
Ja. Zum Beispiel, wenn du quasi nur die ersten Ziffern hast, ohne das Punkt, dann sagt es probably something space-related. Und quasi ja. Die höchste Auflösung ist, oder das fast höchste, hey, check out the specific sand grain.
Ja.
Das ist quasi schon sehr genau.
Ja, na, aber so, das ist die Genauigkeit, die VW gespeichert hat, ne? Auf 10 Zentimeter genau.
Ja.
Also das ist schon...
Nee, das wäre, you're pointing at, to a void on a page. Vielleicht das eine ist auf einen Zentimeter noch, da drüber das.
Ja, ja.
Specific person in a room, but since you didn't include datum information, we can't tell who.
Ja, ja, das ist schon eher schon eins drunter oder dazwischen.
Ja, ja, genau.
Also. Okay, kommen wir vielleicht von diesen Volksdaten zu einem anderen großen Thema. Da haben wir den Vortrag selber jetzt gar nicht gesehen. Vielleicht können wir trotzdem was dazu sagen. Es geht um die elektronische Patientenakte, die ja ab ein paar Wochen für alle freigeschaltet wird. Außer ihr habt den Opt-out gewählt. Mhm. Das wollen wir vielleicht hier auch nochmal so deutlich sagen. Also wenn ihr nichts macht, kriegt ihr ab spätestens Februar eine elektronische Patientenakte für alle. Und wenn ihr das nicht haben wollt, dann...
Ja, vielleicht nochmal, warum wollt ihr das nicht haben?
Genau,
also ich meine, das Ding konnte ja bis jetzt noch nie gehackt werden, ne?
Noch nie.
Also bis gestern. Oder bis zu dem, was gestern in den Talk gezeigt wurde. Und das Erschreckende ist, dass die Hacker, sage ich jetzt mal so, auch wenn ich das so eigentlich gar nicht mag, wenn das so betituliert wird, dass die Security-Forscher in der Lage waren, mit einer einfachen SQL-Injection Daten beliebiger Patienten abzurufen.
Es ist echt traurig.
Sie konnten sich wohl als Arztpraxis ausgeben. Also es sind wirklich haarsträubende Effekte da zutage gekommen.
Bist ja noch nie.
Und jetzt hat man bei diesem ganzen Volkswagen-Gedöns sich vielleicht auch gedacht, ja verdammt, warum, vielleicht müssen wir auch mal anfangen, da was zu regulieren und mal einzufordern, dass die sichere Systeme bauen. Also das BSI darf nicht mehr nur Empfehlungen geben, sondern gewisse Systeme müssen auch zertifiziert sein. Okay, das passiert hier. Die EPA-Systeme sind zertifiziert und da gibt es die Gematik. Das ist ein von der öffentlichen Hand ins Leben gerufene Institution, die spezifiziert, wie was sein muss, welche Security-Sachen erfüllt sein müssen, und dann gibt es Leute, die zertifizieren das und sagen, jawohl, dieses System erfüllt das, und dann darf auch nur diese zertifizierte Version in Produktion gehen und diese Daten
handhaben. Kriegt es diesen Sticker oder was? Dieses System ist sicher.
Ich glaube,
dieses System ist
Zertifikate sind umfangreicher.
Oder danach zertifiziert, ja. Aber eben nicht, dass es sicher ist. Ja. Das heißt es nicht.
Ah, okay.
Genau. Und
das heißt nur, es folgt der Spezifikation.
Okay, das ist natürlich blöd.
Trotzdem, da weiß ich jetzt auch nicht genügend darüber Bescheid, wie diese Prüfszenarien wirklich laufen oder wer das macht. Und trotzdem kommt es dazu, dass Dinge wie hier dargestellt passieren. Und ein kritischer Punkt dabei ist, dass die Gematik selbst das, was wogegen geprüft werden soll, eingeschränkt hat. Und zwar hat die Gematik gesagt, ausländische Geheimdienste sind für uns keine Bedrohung. Da müssen wir uns nicht gegen wappnen.
Ja, sicher
und
durch organisatorische Maßnahmen.
Alle verantwortlichen Ministerien, die dann mit konfrontiert werden, rümpfen die Nase und sagen, wie kommen die auf die Idee? Natürlich, wir leben in einer Zeit, wo es einen Angriffskrieg gegen Europa gibt, wo die virtuelle Kriegsführung ein Thema ist, wo Daten genutzt werden, um Verunsicherung zu stiften und Wahlen zu manipulieren. Natürlich ist das ein Szenario, aber die Gematik hat gesagt, das brauchen wir nicht prüfen.
Auch wenn du es schaffst, dann an diese Patientendaten ranzukommen. Also ich meine,
kannst ja nichts mitmachen.
Du bist genau. Stell dir mal vor, du bist Politiker, da steht dann halt, keine Ahnung, drin, dass du irgendein seltenes Gen hast, was dich irgendwie in 3 Jahren umbringt oder keine Ahnung. Oder irgendwelche anderen Sachen, die du nicht willst, dass die an die Öffentlichkeit kommen, bist du halt direkt erpressbar. Also das
sind diese Leute, die sagen, man hat nichts zu verbergen.
Ja,
oder?
Ja, aber egal, Journalisten, du kannst diese, auch selbst irgendwie Privatpersonen, ja, du willst eben nicht, dass alles in der Öffentlichkeit ist. Du willst noch nicht mal wahrscheinlich alles deiner Familie erzählen.
Genau.
Dann willst du es vor allem nicht, dass es irgendeinen Geheimdienst, der russische oder sonst wer hat. Ja. Also es ist einfach komisch, das System nicht so sicher wie möglich zu bauen. Und das heißt es auch, gegen ausländische Geheimdienste abzusichern.
Ja, Genau, und also grundsätzlich gegen alle Bedrohungen. Also diese Einschränkung ist überhaupt nicht nachvollziehbar, dass sowohl das BSI als auch verschiedene Ministerien, als auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, der im Übrigen haarsträubenderweise gar nicht mehr involviert war, hatte ich in einem Artikel gelesen. War das auf Heise oder war das auf dem Spiegel? Sorry, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber der hat zu vernehmen lassen, dass er gar nicht involviert war. Und dann fragt man sich schon, es geht hier um Patientendaten. Warum ist der Bundesdatenschutzbeauftragte nicht involviert? Was treibt ihr da eigentlich? Und noch haarsträubender ist dann auch, das ist beides gestern in Talks hier auf dem CCC veröffentlicht worden. Und in der Tagesschau wurde nur rezipiert, ratet mal, Auto oder das, was alle betrifft?
Autos.
Na, komisch. Auto.
Autoland Deutschland. Ja. Wir müssen darüber reden.
Ja.
Und da war natürlich auch nicht so, dass das grundsätzlich ein Problem ist, dass sie zu viel Daten gespeichert haben, sondern sie hatten einen Sicherheitsvorfall. Und alle Daten wurden geklaut. Das heißt, VW wurde beklaut eigentlich. Das war die Aussage dann am Ende.
Ja.
Ansonsten ist es natürlich auch beim EPA auch schon ein bisschen kritisch, dass einfach die Zugriffsrechte so lax gehandhabt sind. Also ich meine, warum muss jeder in einem Krankenhaus irgendwie 3 Monate waren es, glaube ich, drauf zugreifen können auf diese Patientendaten? Versteht man auch nicht so richtig. Also, dass du wenigstens nicht genau sagen kannst, okay, es darf halt nur der Arzt, es darf halt oder von mir aus auch nur die Woche, die ich da behandelt werde und nicht danach noch so und so viele Monate. So
Monat
auch, dass irgendwie der Zugriff dann von Apothekern und sowas auch wochenlang darauf möglich ist, macht mir dann schon Sorgen. Also einfach zu sagen, nee, ich will das halt einschränken. Ich will halt nur, dass der und der so und so lange drauf zugreifen darf. Alles nicht möglich bei dem ganzen Konzept. Noch bevor das Ding hier so explodiert ist, tatsächlich hatte ich mich jetzt dann doch dazu entschlossen, diesen Opt-out zu machen. Also ich bin ja eigentlich für Digitalisierung und solche Geschichten, aber wenn, dann sollte das System doch erstens sicher sein, gegen alles Mögliche auch gesichert und ja, vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, müssen diese Zugriffsrechte wirklich so weit offen sein, wie sie aktuell sind. Alles das hat mich dann zu der Entscheidung gebracht, jetzt doch den Opt-out zu machen und muss sagen, es geht relativ einfach. Also wenn ihr da draußen auch der Meinung seid, die Digitalisierung ist gut, aber irgendwie mit meinen Patientendaten.
Aber mit Bedenken Second nicht zu übertrieben.
Gott,
also, war das nochmal FDP oder?
Die FDP, ja. Digitalisierung first, Bedenken second. Nein, bitte Bedenken erst den Kopf einschalten und dann digitalisieren.
Genau.
Ist so rum vielleicht besser.
Also zu dem, was du eben gesagt hast, hat Heise ja Anfang Dezember auch schon einen Artikel gebracht, dass die elektronische Patientenakte unausgereift starten soll. Und da wurde auch thematisiert, dass letztendlich diese feingranulare Steuerung, wer hat Zugriffsrechte, mit der neuen Version 3.0, die da jetzt kommt, aufgehoben wird oder deutlich gelockert wird und dass das ein Problem ist. Also Heise hatte hier schon eine Vorlage gemacht im Vorlauf zu diesem Vortrag zu diesen Sicherheitslücken und in Kombination ist das Ganze wirklich untragbar. Und dieses Opt-out ist in dem Fall, wenn man sich das heute anguckt, dringend zu empfehlen. Vielleicht zusammen mit der Kommunikation, dass man seine Krankenkasse schreibt, baut das Ding sicher, lasst es, beweist, dass es sicher ist und dann mache ich gerne auch mit.
Das ist schon so ein bisschen so reicht beim Kundenprodukt, oder? Ja.
Ja.
Habe ich bei vielen Sachen, ja, ich meine, bei manchen Sachen kannst du auch sagen, ist okay. Ja, ich bin gerne Beta-Tester, wenn es dafür billiger ist oder nichts kostet.
Ja,
aber bei den Sachen weiß ich nicht, ob das die richtige Möglichkeit ist. Also Opt-out machen ist relativ einfach, zumindest bei den meisten Krankenkassen.
Ja, vielleicht muss
ich
das jetzt auch machen.
Bei meiner war es tatsächlich so, ich habe die App aufgemacht, habe nach EPA gesucht, bin da drauf, habe da drauf geklickt, habe noch einen Haken gesetzt, abgeschickt, war fertig.
Ja, genau. Und
in
die Shownotes packen wir mal direkt noch einen Service-Link für die AOK Rheinland und einen Mastodon-Thread, den die gute Gina Heuske, die ich immer mal wieder gerne hier zitiere, gepostet hat. Und zwar hat sie einen Thread dazu aufgemacht. Das ist die Autorin von Octopi. Okay. Und die hat einen Thread dazu aufgemacht, nämlich dann auch Anfang Dezember, wahrscheinlich auch im Kontext der Heise-Recherchen, dass sie ein Opt-out gemacht hat. Und in diesem Thread wird nochmal, werden auch einige andere Krankenkassen, die AOK, die Barmer, die DAK, die Knappschaft, ein paar verlinkt, wie man ein Opt-out macht. Und es gibt auch eine spannende Diskussion darunter mit noch ein paar mehr Infos und Quellen, um sich da in den richtigen Kontext zu bringen. Wohlgemerkt, das ist alles das Zeug von Anfang Dezember.
Reicht aber auch.
Es lohnt sich, es lohnt sich vielleicht, naja, es reicht natürlich, aber es lohnt sich wahrscheinlich mit dem Talk vom vom Kongress jetzt anzufangen. Das ist der letzte Stand der Dinge und das Schlimmste, was eigentlich da zutage gekommen ist.
Genau, aber trotzdem die Liste, wo man den Opt-out machen kann, das ist, glaube ich, schon mal ganz hilfreich. Ich meine, es sind ja auch alle angeschrieben worden.
Ja, aber wir hatten es, die meisten haben es bestimmt ignoriert, oder so wie ich jetzt.
Ich habe es auch erstmal ignoriert und hatte dann jetzt im Dezember ein paar Artikel gelesen, wo ich schon gedacht habe, vielleicht musst du doch den Opt-out machen und wie gesagt, jetzt nach den Enthüllungen, ja, bestätigt mich das erstmal. Ich muss mich noch drum kümmern, wie das dann mit den Kindern ist.
Ja, also bei TK kann ich es direkt jetzt bei mir und für das Kind machen. Also
fürs
bei mir sieht es dann so aus.
Das, genau, das, die Haken konnte ich nämlich nicht setzen für die Kinder.
Ja.
Weiß ich nicht, warum das jetzt nicht ging, das muss ich mir dann nochmal angucken. Aber gut.
Heise hatte dazu dann Mitte Dezember auch einen Artikel, warum Ärzte vor der elektronischen Patientenakte für Kinder warnen.
Gut.
Auch dazu mehr Input.
Also das ging bei mir jetzt noch nicht mit dem Opt-out für Kinder, da muss ich dann nochmal schreiben. Sehr schön. Gut, dann kommen wir von der elektronischen Patientenakte zu was ähnlich Gruseligen, was aber vielleicht noch nicht ganz so schlimm ist, weil es nur an einem bestimmten Bereich bei den Wahlen verwendet wird.
Es geht nur um unsere Demokratie.
Genau.
Es geht
ach so,
nur
ja,
das
ist kein Problem.
Ja, was soll
ja.
Schon?
Wenn es keine Autos sind, ist mir eigentlich egal.
Ja,
ja genau. Schlimm, oder?
Oder Elon Musk ist quasi.
Es geht um den Thüringen-Test.
Ach so, oh nee. Schade.
Wahlsoftware. Gut, jetzt haben wir natürlich keine...
Der Thüringen-Test ist schön einfach.
Bisher haben wir natürlich noch keine elektronischen Wahlen. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie hingehst auf eine Webseite, irgendwie eine Partei anklickst, wegschickst. Aber wir haben eine Wahlsoftware und wir hatten ja jetzt bei der Sachsenwahl auch schon das, dass irgendwelche Software falsch gerundet hat und deswegen im Nachhinein noch tatsächlich sich Mehrheiten verschoben haben. Es war ja dann...
Aber dafür, ich finde, das ist auch eigentlich kein Drama, weil dafür haben wir diesen Mechanismus von erstmal, wer gibt den Medien was, worüber sie berichten können und dann gibt es das amtliche Endergebnis und diese Aufteilung ist ja genau dafür da, dass man dann nochmal sauber nachgezählt hat und sagen kann, das ist es, wie es wirklich ist. Und dann ist das ärgerlich? Ja, dann regen sich die Leute ein bisschen auf, weil die Schlagzeilen nicht ganz gepasst haben. Aber okay, dafür haben wir diesen Mechanismus, dass das amtliche Endergebnis nicht am nächsten Tag da ist.
Da kann man einfach nochmal drüber schreiben, ist doch perfekt für diese Medien.
Aber der einzige Grund, warum wir diese Wahlsoftware benutzen, ist, damit am Abend die Zahlen stimmen. Ne? Also ich meine, nur mal so, wenn sie dann nicht stimmen, dann können wir das auch gleich behandeln.
Nein, du musst doch was für die, du musst doch Nachrichten haben.
Volk,
du musst Nachrichten haben, genau.
Okay. Denk an das Volk.
Ja. Mhm. So, und dieser Talk ist entstanden, weil sich die Autoren gedacht haben, wir haben 2017 uns schon mal angeguckt, was das da für ein Debakel ist mit dieser Software, wo wir unsere Daten zusammentragen und dann an die Medien ausspielen. Das war nicht gut. Die Software damals hieß PC-Wahl, hatte ein sehr eigenartiges Logo, das sah eher aus wie alles von Anfang der 90er und von Schülern gemacht.
War es bestimmt auch.
War es wahrscheinlich
auch. War es schreckenderweise wahrscheinlich auch. Genau, und dann haben sie sich gedacht, machen wir doch mal ein Update in 2024, weil es steht ja eine Bundestagswahl an. Und dann...
Es ist eine neue Software. Es ist nicht mehr PC-Wahl.
Okay, ja.
Ja.
Wie kam das?
Also die Firma, die PC-Wahl gemacht hat, hat sich, glaube ich, kaufen lassen von einer anderen Firma, aber der Geschäftsführer, der PC-Wahl gemacht hat, ist jetzt Geschäftsführer dieser Firma. Und dann gab es noch ein zweites, also es gab drei Produkte, ne? Und PC-Wahl wurde von irgendeiner anderen Firma, ich habe mich schon wieder vergessen von wem. Dann gab es noch zwei Produkte, dieses andere Produkt ist dann auch nochmal gekauft worden. Jetzt gibt es nur noch die E-Voting Group.
Voting Group.
Voting Group. Auf die Seite müsst ihr unbedingt gehen von der Voting Group und unbedingt
einen Kommentar hinterlassen, weil die haben eine Kommentarfunktion.
Ja, Kommentare hinterlassen. Ja, diese Webseite ist alles wunderschön.
Ja, diese PC-Wahl-Webseite ist Hammer, ja. Also das ist Windows 2000 Vibes, ist das krass.
Genau. Jedenfalls diese Vote Group ist jetzt quasi der einzige Hersteller im deutschen Bereich, der Wahlsoftware herstellt. Sie haben es also geschafft, ein Monopol da zu bilden. Du kommst also nicht mehr drum rum. PC-Wahl gibt es so nicht mehr, ist abgekündigt, aber es gibt jetzt eben dieses neue Produkt von der Vote Group, was erstmal auf einem USB-Stick kommt und du musst den, glaube ich, ranstecken an den Wahlcomputer, dann kopiert das erstmal eine Dreiviertelstunde, unter anderem LibreOffice und
es entpackt ein LibreOffice. Ich meine, das mit dem LibreOffice, es ist halt die Tools, die da sind, zu nutzen, das ist ja auch nicht das Problem.
Nein.
Nein. Das Problem, um nochmal kurz zu dieser Firma zurückzukommen.
Es entpackt einen kompletten Hackstack, Kubernetes aktiviert und dann geht's los.
Ja.
ja, so hat es sich angefühlt.
Auf diesem Raspberry Pi erstmal Kubernetes Cluster starten.
Ja, ja. Und wenn sie hier starten, in 10 Minuten,
dann ist der Raspberry Pi auch schon gebootet.
Ja.
Zack.
Da, ja, das, es ist also jetzt eine Monopolist, der, und wenn man den Talk gestern gesehen hat, der dann offengelegt hat, wie die, was die da als Software ausliefern und wie das so funktioniert, oder eben auch nicht funktioniert. Kurz, was die Autoren gemacht haben, die haben sich halt angeguckt, was sie 2017 kritisiert haben, geguckt und sich dann nach dem Debakel in Thüringen, was auch mit dieser Rundung zu tun hatte, über eine Softwarespende sich diese Software zuspielen lassen, weil der Hersteller wollte natürlich nicht mit ihnen kooperieren. Vermutlich, weil er genau wusste, was ihm dämmert.
Ja.
Und haben dann sich die Software angeguckt, anhand von 7 einfachen Kriterien. Eins davon war Krypto selbst implementiert, ja, nein, sichere Benutzernamen-Kennworte, verschlüsselte Ablage von Daten, signierte Ablage von Daten, etc. Und leider konnten sie von diesen ehemals 6 roten Punkten nur 2 zu gelb ändern und ansonsten ist sie wieder durchgefallen, obwohl es sich um eine andere Software handelt. Also es ist, an einigen Stellen sieht es schon besser aus. Also man konnte wirklich lange Hashes sehen. Erstmal könnte man auch abgeschreckt sein.
Sie haben auch tatsächlich Krypto verwendet.
Die sie nicht selbst implementiert haben,
wie es bei PC-Wahl noch der Fall war. Nein, sie haben auch mit Chart 256 und allem alles richtig gemacht, bloß sie sind an irgendeiner Stelle, haben sie es dann einfach falsch benutzt.
Sie haben es falsch benutzt.
Haben dann nicht verstanden, wie man dieses Public-Private-Key-Verfahren dass man diese Sachen so zu Signaturen nicht verwenden kann, wenn man immer
einfach auf allen Seiten immer das Private-Key und ja, dann läuft das schon.
Ja, na, und wenn man den Key dann sozusagen auch noch im Quellcode hat, dann ist es immer eine super Idee, immer wenn es derselbe ist, ideal dafür. Okay.
Dann kannst du wenigstens nachvollziehen. Was für viel haben wir noch?
10 Minuten oder? Ja.
10 Minuten? Das ist ein Viertel haben wir noch? Also, haben wir gerade. Oh, shit.
Never ever.
Oh mein Gott. Okay, alles klar. Wir sind 50% durch.
Also, wenn man sich dann den Talk angeguckt hat und geguckt hat, was die da so treiben und dann dazu die Webseite liest und dann sehen sie sich, die Webseite sagt, wir verstehen sich einen integralen Bestandteil unseres demokratischen Systems. Mit unseren Produkten und Leistungen tragen wir zu einem Maximum an Transparenz der Abläufe von Wahlen bei. Und das mit absoluter Sicherheit nach allen Regeln der IT-Kunst.
Ja.
Gut, wenn sie sich als Künstler verstehen, dann kann man vielleicht auch einige sagen. Es ist so.
Artisane sind das, ja.
Das ist ja, ich glaube, es war wirklich
so.
Kunst,
und eigentlich. Ich frage mich einfach, warum lässt man das einen Monopolisten machen? Das ist doch, wir rufen dafür Public Money, Public Code. Es geht öffentliche Hand, da setzen sich einfach mal die Leute zusammen, die das brauchen. Es kann in meinen Augen nicht so überkomplex sein und legt eine Spezifikation hin. Für alle zugänglich, frei zugänglich. Und dann schaut man mal, was passiert.
Muss ja eh schon
es
geben.
Wird dann wahrscheinlich noch 2, 3 andere Anbieter geben, die vielleicht sich daran versuchen. Oder unter Umständen könnte auch eine Open-Source-Software entstehen, die dann die verschiedenen Organe, die unterm Bund so angegliedert sind, gemeinschaftlich pflegen könnten. Ja. Wäre ja mal ein gutes Modell, vielleicht zu einer vernünftigen Software zu kommen, die auch verlässliche Ergebnisse liefert, genau. Weil das Problem ist eben, dass die Software, wie sie heute gebaut ist, Manipulation zu einfach zulässt. Da, und damit eine Manipulation der Wahlen nicht ausgeschlossen werden
kann. Und sieht scheiße aus, so.
Ja, das Usability-Thema und das kommt noch
dazu. Nein, das gehört alles dazu. Das muss da auch direkt mit in die Specs rein.
Ja.
Soll nicht scheiße aussehen. Soll nicht aus wie Windows 2000.
Es gibt vom BSI tatsächlich auch sozusagen ein Standarddokument, aber es richtete sich nicht an die Hersteller, sondern an die Anwender dieser Software. Und ich meine, die können jetzt
sollen die richtige Brille aufsetzen, damit es gut aussieht.
Am wenigsten auf den Hersteller einwirken, ja? Wenn du dann da sitzt als Wahlleiter an dem Abend, kannst du wohl kaum irgendwie beim Hersteller anrufen und sagen, ja, also ihr Softwareprodukt und die Spezifikationen, die ich hier gekriegt habe vom BSI, die passen nicht zusammen.
Können Sie das kurz überarbeiten?
Genau, danke.
Bis eine halbe Stunde.
Ich melde mich dann morgen wieder. Ja. Das funktioniert so leider nicht.
Das
ja.
ist doch komplett durch.
Genau, aber der Punkt Public Money, Public Code ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, also keine Ahnung, ob ihr mal zum Prototype Fund gehen solltet und mal so einen Start machen müsst damit. Aber irgendwie sollte es eigentlich aus der Verwaltung raus so schwer kann das gar nicht sein.
Eigentlich muss jetzt der Ansatz sein, wenn wir alle diesen Talk gesehen haben, müssen wir bei unseren Kreisorganen, Gemeinden anfragen für die Bundestagswahl. Hier, guck mal, dieser Talk, der sagt, das ist alles Mist, was da draußen unterwegs ist. Wie läuft das denn bei uns im Kreis? Was machen wir denn, damit wir da verlässliche Zahlen rausliefern? Wie machen wir das denn, damit das keine gefälschten Wahlen sind,
Ingo,
die wir rausliefern?
Ingo, wir machen eine,
schreibt
Strich,
Briefe an eure
eine
Kommunen.
Strichliste und dann wird die telefonisch natürlich
gut, bei
weitergegeben.
Euch wohnen aber auch nur 50 Leute. Das ist so ähnlich wie dieser kleinste Wahlkreis in Amerika da, die nach einer halben Stunde ihre Stimmen ausgezählt haben, weil nur 4 Leute gewählt haben.
Drei Minuten kriegen wir es immer hin, ja. Ja, genau.
Und 2 davon waren die Leute, die halt quasi mitgemacht haben. Ja, so, okay, ich weiß, was ich gewählt habe.
Ja. Genau. Ja, also nervt eure Dings und vielleicht auch so mit der Anregung, vielleicht da was Offenes mit weil die haben ja
alle haben
gemeinsame
Probleme. Ja, ist ja nicht so, dass alle komplett andere Probleme haben dann, beim Wählen. Ja.
Genau, so wie machen wir das mit unseren verbleibenden Themen?
Weiß auch nicht. Also
wir haben
eine,
zu viele Themen.
Das eine Thema können wir noch machen.
Wir haben wirklich zu viele Themen.
Das war ja klar, oder? Dass wir das nicht in einer Sendung hinkriegen.
Na gut, als kurz. Genau, mach du mal das Thema. Ich will aber den Ausblick, weil das ist eine Empfehlung. Die
kriegen wir nochmal einen Slot irgendwann? Er sagt ja. Okay,
ja,
das heißt,
genau.
Morgen
vielleicht irgendwann.
Okay, nice.
Also müssen wir gleich nochmal drüber diskutieren. Ich war heute Morgen in einem Vortrag, da ging es um ButterFS und wenn es kaputt geht, was man dann macht. Also es hatte jetzt keiner ein kaputtes ButterFS dabei, was man hätte fixen können live. Aber ich fand das tatsächlich ganz spannend. Also er hat mal die These in den Raum geschmissen, egal wie kaputt dein ButterFS ist, wir kriegen es gefixt.
Ja.
Meistens ist halt im Superblock dann sozusagen ein kaputter Baum referenziert, der einfach nicht mehr funktioniert. Und er hat ein kaputtes ButterFS mit mehreren Terabyte an Daten und hat es reparieren können und hat teilweise erstmal diese Standard-Tools verwendet, die konnten ihm alle nicht helfen, hat dann auf ein Tool aufgesetzt, was er im Internet gefunden hat und verbessert hat an der Stelle, was quasi dein ganzes ButterFS durchscannt, nach diesen ganzen Metadaten, die Metadaten dann erstmal in eine Postgres reinschreibt.
Ja, geil.
Und dann quasi den letzten Baum sucht, der noch voll funktionsfähig ist und danach mit den ButterFS Repair Tools alle Daten rauszieht. Er hat gemeint, es dauert Wochen, bis er sie alle rauskopiert hatte, aber es ist machbar. Und war sehr spannender Vortrag, auch wie diese B-Bäume funktionieren, wie das alles gespeichert wird. Gibt's leider nicht online, aber wer ein ButterFS-Problem hat, das ist kann den Typen anrufen oder sich zumindest mal das GitHub-Projekt von ihm angucken. Also er hat gesagt, er hat auch erstmal das alte Projekt gefunden, da war aber eben keine Beschreibung drin, wie man es verwenden muss. Das hat er alles nachgeliefert. Und er ist auf jeden Fall der Meinung, ButterFS, egal wie kaputt es ist, lässt sich reparieren. Trotzdem spannte sich dann auch noch eine Diskussion um ZFS, BcacheFS, ButterFS. Was ist das bessere System? Wir alle waren auch der Meinung, wenn man ButterFS verwendet, dann legt MD-Rate da drunter und macht on top ButterFS, so verwende ich das ja. Wenn ich es im Serverbereich verwende auch, hier auf dem Laptop habe ich ButterFS, da ist halt nur eine NVMe, da funktioniert es einfach so, aber wenn du RAID-Funktionalitäten haben willst,
dann nimm nicht die von ButterFS,
sondern nimm MD-RAID.
Schon voll schade, weil es das ja kann eigentlich.
Ja, aber weißt du, MD-RAID ist stabil, ist abgehangene Technologie, funktioniert einfach.
Seit 100 Jahren funktioniert das
schon. Genau, ich wollte nur sagen, also das war ein sehr spannender Vortrag und falls euch ein ButterFS kaputt geht, guckt euch mal diese Toolchain an.
Oder ruft den Typen an. genau.
Ja, jetzt haben wir noch, genau, wir haben noch ganz viele Themen, die wir jetzt nicht mehr ansprechen können. Ja. Markus, du wolltest ja jetzt irgendwie
Zeit schon... Ja, als erstes mal, zwei Minuten. Als erstes mal ganz kurz das Hörertreffen. Wir haben ein sehr schönes, stimmt, kleines Hörertreffen abgehalten, mhm, ja, gemacht. War sehr schön, euch zu treffen, die ihr da wart, und war ein netter, kurzer Austausch.
Ja,
super. Genau, es gibt auf Mastodon ein Foto, wo alle, die fotografiert werden wollten, drauf sind. Ja, das
war schön.
In aller Würze zu unserem Hörertreffen, genau.
Ja, wir haben auch einen guten Platz gefunden. Das war auch so ein Ding, was ich am ersten Tag scouten musste. Wo kann man sich hinstellen? Weil da waren natürlich alle Plätze schon besetzt, wo man normal rein kann.
Ja, wir waren noch ein bisschen spät. Also die letzten Jahre hatten wir ja immer dann irgendwie einen Raum, den wir...
Ja, so ein absurd riesen Raum, ja. Aber dieses Jahr ging's nicht. Du konntest quasi Räume reservieren und du konntest sie auch quasi nicht... also du kannst sie quasi privat reservieren, aber das war nirgendwo angezeigt. Das heißt, die waren dann einfach reserviert und du musstest ausprobieren, was alles ging. Es ging nichts.
Ja.
Das
ja,
war quasi, das war enttäuschend.
Genau, das zum Hörertreffen.
Aber
dann,
abgesehen davon ist das Event hier echt super organisiert. Ja. Also es ist...
wieder ein Traum.
Das es ist sauber überall. Es laufen Leute rum, die...
ja, sauber. Die Leute sind rasiert.
Und be nice to each other.
Richtig gut.
Be excellent to each other. Das funktioniert
ja
einfach
ja
gut.
Ja,
aber trotzdem nochmal ein Kompliment an die ganze Organisation hier. Also das ist schon immer top. So viele Leute, so viele Engel, wie hier helfen. Ohne die würde es nicht funktionieren. Also vielen Dank an alle, die dieses Event hier möglich machen.
Ja, das stimmt schon.
Genau. Auch natürlich an unsere Podcast, ans Sendezentrum hier, wo wir heute sitzen dürfen und podcasten dürfen. Auch wenn wir ein bisschen wenig Zeit haben, dann müssen wir gleich noch mal darüber diskutieren.
Da müssen wir noch reden.
Genau. Und als Ausblick noch, morgen gibt es einen sehr interessanten Vortrag.
Ach, shit,
vielleicht wird ja vielleicht, dass ihr vorher veröffentlicht und ihr hört es noch, dass ihr euch den Vortrag auch im Livestream angucken könnt. Ansonsten auf jeden Fall die Aufzeichnung. Und zwar kommt die ehemalige Chefstaatsanwältin aus Köln, die Anne Brauhilker, die Cum-Ex-Fälle bearbeitet hat und hält einen Vortrag darüber mit dem Titel Der Milliardensteuerraub, Cum-Ex, wie schädlich ist Wirtschaftskriminalität für unsere Gesellschaft? Und ich denke, das wird sehr spannend. Er hat vor ein paar Wochen auch ein Interview in der Lage der Nation gehabt, das ich schon sehr hörenswert fand. Und ich denke, dass dieser
Vortrag... Also, lass mich raten, das ist sehr, sehr schädlich, oder?
Ja, kann man so sagen, ja. genau, deswegen unbedingt Tipp für die Planung noch für morgen. Mhm. Ja, und.
Aber du musst wahrscheinlich schon zwei Sachen vorher drin sitzen, dass man hier reinkommt in den Talk, oder?
Man wird sehen.
Also, es gab solche und solche. Also, Saal 1 ist schon riesengroß. Aber ja, manchmal sind auch die Schlangen sehr lang davor, ja, dass man dann eben nicht mehr reinkommt. Aber ich meine, gut, die meisten Sachen aus Saal 1 werden aber auch gestreamt. Dann zur Not muss man sich irgendwo anders hinsetzen und den Stream eben gucken. Mhm. Könnt ihr extern natürlich
auch machen. Ja, okay. Sind wir eine Minute über unsere Zeit?
Ja. Trotzdem, schön, dass ihr uns gehört habt von der ersten Ausgabe auf dem Chaos Communication.
Ja. Ingo schneidet es zusammen.
Ich glaube, vielleicht lassen wir es aber auch dabei. Also, wenn ich die Themenliste angucke, vielleicht machen wir dann einfach zeitnah die erste Ausgabe im neuen Jahr. Wir müssen ja auch noch so eine Statistikfolge machen. Das könnte dann sein, dass die dann in Kombination länger wird und das ausgleicht. Okay. Ja.
Gut. Schauen wir mal, genau.
Dann.
Es bleibt spannend, also.
Immer. Mit uns immer, genau.
Super. Sind selber immer überrascht, wie spannend wir sind.
Welche tollen Themen. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Und bis
zum nächsten Mal.
Das ist 2025, ne?
Ja, yeah. 2025.
Yeah. Ah, yeah. In the year
2025. Ja, das ist noch
Ingo, kommst raus, du wirst nicht gesungen.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.